Wir haben schon unsere Proklamation vollzogen. Nun möchte ich zur Lehre weitergehen. Dies ist der 10. und letzte Teil unserer Grundlagenserie. In den vorigen Lehreinheiten befassten wir uns mit den 6 genannten fundamentalen Lehren in Hebräer 6, Verse 1 bis 2. Wir haben behandelt Buße zu Gott, Glaube, die Lehre von den Taufen, Handauflegung und Auferstehung der Toten. Nun verbleibt noch die letzte fundamentale Lehre, nämlich das ewige Gericht. Wenn wir von Gericht sprechen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Gott 2 Arten von Gericht kennt. Erstens, sein Gericht im Verlauf der Menschheitsgeschichte, und zweitens, und damit beschäftigen wir uns heute, sein ewiges Gericht, also die Art Gericht, mit der wir konfrontiert werden, wenn wir von der Zeit in die Ewigkeit übergehen. Es ist wichtig, diese beiden Arten von Gericht zu unterscheiden, denn sonst würde uns vermeintlich widersprüchliche Aussagen der Bibel nur verwirren.
Otherwise we might be confused by what seem to be conflicting statements.
Das erste Gericht Gottes offenbart sich im Lauf der Geschichte. Je nachdem, wie sich die erste Generation Gott gegenüber verhält, werden die Nachfolgegenerationen gesegnet oder bestraft.
The first generation has responded to God.
In 2. Mose 20 Versen 4 bis 6 finden wir ein sehr klares Bild für ein historisches Gericht Gottes. 2. Mose 20, 4 bis 6 ist Teil der sogenannten 10 Gebote. Gott sagt, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der 3. und 4. Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Die Sünde des Götzendienstes, die schlimmste Sünde überhaupt, zieht ein Gericht nach sich, das sich auch auf die 3 oder 4 nachfolgenden Generationen auswirkt. Dieses Gericht wird im Verlauf der Geschichte offenbar, und es gibt unzählige Beispiele dafür, wie dieses Gericht in der Geschichte Israels und anderer Nationen, die Götzen verehrten, Realität wurde. In Jeremia 32 befasst sich Jeremia auch mit dem Gericht Gottes, das im Lauf der Geschichte zutage tritt. In einem Gebet zum Herrn sagt er, Jeremia 32, Vers 18, der du Gnade erweist vielen Tausenden und die Schuld der Väter kommen lässt auf das Haupt ihrer Kinder, du großer und starker Gott, Herr Zebaoth ist dein Name. Auch Jeremia sagt, dass Gott die Schuld der Väter auf die nachfolgenden Generationen kommen lässt, ein Gericht, das innerhalb eines zeitlichen Rahmens Wirkung zeigt. Dasselbe gilt für Gottes Segen für den Gerechten. Im Psalm 103, Verse 17 bis 18, sagt David, die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Gott verspricht den Kindeskindern, also den nachfolgenden Generationen, seine Gnade und seinen Segen. Unser Verhalten und unsere Beziehung zu Gott hat demnach nicht nur Auswirkungen auf uns selbst, sondern möglicherweise auch auf nachfolgende Generationen. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. In gewisser Hinsicht sind wir verantwortlich für den Segen oder das Leid nachfolgender Generationen. Ich denke, das sieht man im Leben vieler Menschen. Ein Kind, dessen Eltern Alkoholiker sind, hat eine denkbar schlechte Ausgangsposition. Das ist nicht sein Fehler. Doch das Gericht Gottes über den Eltern setzt sich ganz natürlich bei den nachfolgenden Generationen fort. Wir müssen jedoch hinzufügen, dass es neben dieser Art Gericht auch noch ein anderes gibt, das der Autor des Hebräerbriefs als ewiges Gericht bezeichnet, also ein Gericht Gottes, das sich auf unsere ewige Bestimmung auswirkt. Und bei dieser Art Gericht gelten völlig andere Prinzipien. Gott beschreibt sie in Hesekiel 18, Versen 1 bis 4.
In chapter 18, verses 1 through 4. Chapter 18, verses 1 through 4.
Hesekiel sagt, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, was habt ihr, dass ihr dieses Sprichwort im Lande Israel gebraucht und sprecht, die Väter essen unreife Trauben und die Zähne der Söhne werden stumpf? Dieses Sprichwort belegt, dass die Kinder für die Sünden ihrer Väter leiden. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ihr sollt diesen Spruch in Israel nicht mehr gebrauchen. Siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes. Sie gehören mir. Die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Jetzt ist nicht mehr von einem Gericht die Rede, das im Lauf der Geschichte eintritt, sondern von dem Gericht über jede einzelne Seele, die die Ewigkeit betritt. Dort ist jede Seele einzig und allein für das Leben verantwortlich, das sie selbst geführt hat. Die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Dies wird in Vers 20 wiederholt. Hier sind die Worte Gottes noch eindringlicher. Hesekiel 18, 20. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Wenn wir die Ewigkeit betreten, fallen die Sünden oder Segnungen unserer Eltern oder Vorfahren nicht mehr auf uns zurück. Vielmehr müssen wir ganz persönlich dafür vor Gott gerade stehen, was wir zu Lebzeiten getan haben. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. In Prediger heißt es, an der Stelle, wo der Baum fällt, da muss er liegen bleiben. Dein Zustand im Augenblick deines Todes bestimmt über deinen Zustand in der Ewigkeit. Dieses Gericht ist ewig, ein sehr, sehr ernster Gedanke. Ich erinnere mich noch, wie meine Grundlagenserie anfangs in 7 Bänden herauskam. Dann fasste man sie in 3 und schließlich in einem Band zusammen. Als es noch 7 Bände gab, war der Titel des 7. Bandes Ewiges Gericht. Beim Verkauf dieser Bücher geschah es oft, dass sich jemand die ersten 6 Bände kaufte. Den 7. wollten jedoch niemand gerne kaufen. Der Titel Ewiges Gericht war nicht sehr ansprechend. Doch ob es dir gefällt oder nicht, es ist wahr. Du musst dich dieser Realität des ewigen Gerichtes stellen. Nun möchte ich 5 Prinzipien des göttlichen Gerichts ansprechen, die allesamt in Römer 2 zu finden sind. Wenn ich die Bibel lese, dann lese ich zunächst das griechische Original beim Neuen Testament und anschließend verschiedene Übersetzungen. Ich schätze die New International Version im Englischen. Sie hat viele gute Seiten, doch manchmal weicht sie von der Struktur des Originals ab. Wenn du mir zuhörst und dabei die New International Version liest, bekommst du nicht dasselbe mit, wie wenn du die New King James Bibel lesen würdest. Ich sage nicht, die eine sei besser als die andere. Jeder hat ihre Stärken und Schwächen. Es gibt keine Übersetzung, die in sich vollkommen wäre. Jemand meinte, die NIV wäre die am meisten inspirierte Version. Hier nun die 5 Prinzipien des göttlichen Gerichts, wie sie in Römer 2 offenbart werden. Römer 2,2. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die solches tun. Das ist das erste Prinzip. Gottes Gericht basiert auf realen Fakten, nicht auf Gerüchten. Als der Herr die Wahrheit über den Zustand Sodoms und Gomorras herausfinden wollte, hatte er schreckliche Berichte von Engeln und anderen gehört, aber er sagte zu Abraham: Ich bin herabgekommen, um selbst nachzusehen. Ich finde das beeindruckend. Gott richtet nicht aufgrund von Informationen aus zweiter Hand, sondern aufgrund der Wahrheit. Das zweite Prinzip des göttlichen Gerichts lautet in Vers 6, er wird einem jeden vergelten nach seinen Werken. Wir werden aufgrund unserer Taten gerichtet. Dieses Grundprinzip zieht sich durch die ganze Bibel und gilt für Gläubige wie Ungläubige. Petrus spricht dieses Prinzip in 1. Petrus 1, Vers 17 an und bezieht sich ganz speziell auf Gläubige, wenn er sagt,
1. Peter 1, 17,
und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht.
Who without partiality judges according to each one's work. Conduct yourselves throughout the time.
In den meisten Gemeinden wird heutzutage nicht allzu oft über diese Stelle gepredigt. Doch Petrus sagt zu Gläubigen, angesichts dessen, dass ihr nach euren Werken gerichtet werdet, sollt ihr ein gottesfürchtiges, Gott wohlgefälliges Leben führen. Seid nicht unbesonnen, seid nicht hochmütig, seid nicht anmaßend, denn für alles, was ihr sagt und tut, werdet ihr eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Ich wiederhole, er spricht hier zu Gläubigen, nicht zu Ungläubigen. In Offenbarung 20, Vers 12 heißt es, beim letzten Gericht würden alle Menschen nach dem gerichtet werden, was in den Büchern steht. Gott führt also Buch über dein Leben. Zur Zeit des Neuen Testamentes gab es noch keine Bücher wie in unserer Zeit, sondern nur Schriftrollen. Dieses Bild von der Rolle ist viel klarer als das vom Buch. Ich kann mir vorstellen, und das ist nur meine persönliche Meinung, dass beim Gericht unser Leben vor unseren Augen noch einmal abgerollt wird, wie auf einem Film.
Every one of us will be confronted by something like a videotape.
Ich erinnere mich noch an die Zeit vor ungefähr 4 Jahren, als ich sehr krank war. Ich suchte Gott und wollte wissen, warum ich nicht geheilt würde. Eines Nachts gegen 2 Uhr weckte er mich auf, er spricht meistens um diese Zeit zu mir, und gab mir einen kleinen Rückblick auf das Leben, das ich bis dahin geführt hatte. Ich war ein Prediger, der im Großen und Ganzen akzeptiert war und nur gelegentlich kritisiert wurde. Ich stand auf ungefähr derselben Ebene wie viele andere bekannte Prediger auch. Gott zeigte mir, dass ich in gewisser Hinsicht sehr fleischlich gesinnt war. Nicht, dass ich krasse Sünden begangen hätte. Gott sei Dank hatte ich nie etwas mit sexueller Unmoral, Trunkenheit oder der Veruntreuung von Geldern zu tun. Aber dennoch zeigte mir Gott, dass es in meiner Vergangenheit Dinge gegeben hatte, die ihm nicht gefielen. Und er sagte wie in Malachi, ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Das sind die Worte Gottes. Esau ist ein Sinnbild für einen fleischlich gesinnten Menschen. Man weiß von keinen krassen Sünden, die Esau begangen hätte. Er war einfach nur fleischlich gesinnt. Und Gott sagt, ich hasse das. Ich stand damals fast 50 Jahre im geistlichen Dienst. Und Gott zeigte mir, dass es in meinem Leben Dinge gab, die er hasste. Er zeigte mir, dass ich in bestimmten Punkten gedankenlos gewesen war. Einige Szenen, die er mir zeigte, spielten in Restaurants. Wusstet ihr, dass Gott euch auch im Restaurant richtet? Jemand sagte einmal, die Amerikaner würden ständig nur vom Essen reden. Jemand anderer sagte, man bräuchte nur einen Prediger zu fragen, wenn man wissen möchte, wo die besten Restaurants sind. Das ist nicht ganz wahr,
Aber es steckt etwas Wahres darin. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Auf jeden Fall erkannte ich ein klein wenig, was es heißt, die Zeit unserer Fremdlingschaft auf Erden in Furcht zuzubringen. Nicht in sklavischer Angst, sondern in ehrerbietiger Furcht vor einem Gott, der alles, was wir reden und tun, richten wird. Soweit zu diesem Wort aus 1. Petrus 1. Gehen wir zurück zu Römer 2. Das nächste Prinzip des göttlichen Gerichts steht in Vers 3. Nein, ich meine Vers 11.
It's stated in verse 3. Do I mean verse 3? No, I don't.
Die Sache ist so, es ist hier nicht so übersetzt, wie ich das gerne hätte. Nein, es ist Römer 2, Vers 11.
Now I'll explain what I mean in a way.
Ich werde es euch kurz erklären. Gott ist unvoreingenommen oder Gott macht keinen Unterschied, weil das moderne Formulierungen sind. Ich frage mich manchmal, ob es überhaupt möglich ist, die Bibel in eine moderne Sprache zu übertragen, ohne dass dabei modernes Denken hineinfließt. Schließlich ist unsere Sprache ja zweifellos ein Ausdruck unseres Denkens. In älteren Bibelübersetzungen steht noch, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Das ist viel genauer, dass sich Voreingenommenheit auf jeden Menschen beziehen kann. Man kann beispielsweise einem schwachen, hilflosen Menschen gegenüber sehr voreingenommen sein, indem man denkt, er ist so schwach, ich muss ihm unbedingt helfen, ich würde alles für ihn tun. Doch Ansehen der Person heißt, dass wir uns nicht von der natürlichen Identität eines Menschen beeindrucken lassen. Er kann General sein, Präsident oder Bischof und bekommt dennoch von Gott keine Sonderbehandlung. Er wird behandelt wie jeder andere auch. Das ist mit Ansehen der Person gemeint, vor allem in Bezug auf die Menschen, die in unserer Kultur eine hochrangige Stellung bekleiden. Das vierte Prinzip des göttlichen Gerichts bezieht sich darauf, wie viel Erkenntnis wir geschenkt bekommen haben. Römer 2, 12, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen, und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Wenn du das Gesetz hast, wirst du danach gerichtet werden. Wenn du das Gesetz nicht hast, wirst du zwar nicht nach dem Gesetz, aber dennoch für das, was du getan hast, gerichtet werden. Die Worte Jesu in Matthäus 11 veranschaulichen dieses Prinzip. Hier spricht er einige größere Städte seiner Zeit an, die nicht auf seine Predigt reagiert hatten. Matthäus 11, Verse 20 bis 24. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn zu Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyros und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Warum? Weil Tyros und Sidon weniger erkannt und gesehen hatten. Niemand hatte so viel gesehen und erkannt wie Bethsaida und Korazin, und deshalb würde das Gericht über ihnen auch am strengsten ausfallen. Wir werden anhand dessen gerichtet werden, wie viel Erkenntnis uns zur Verfügung steht. Und ich möchte ganz allgemein sagen, dass uns in unserem heutigen Kulturkreis weitaus mehr Erkenntnis zur Verfügung steht als irgendeiner früheren Generation. Wir haben Bibeln en masse, unzählige Bücher, Kassetten, Videos und Prediger. Wir werden aufgrund dessen gerichtet werden, wie viel Erkenntnis uns zur Verfügung steht. Vergessen wir das nicht. Gott wird in seinem Gericht über diese Generation die Messlatte am höchsten überhaupt ansetzen, weil wir am meisten Erkenntnis haben. Jesus fährt fort im nächsten Vers: Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Seht ihr, das Gericht hängt von der Erkenntnis ab, die wir bekommen haben. Je mehr wir sehen und erkennen, desto strenger werden wir gerichtet werden. Ich wiederhole noch einmal und sage, dass dir und mir, jedem Einzelnen von uns, vermutlich gab es noch nie eine Generation von Christen, der dieses Maß an Erkenntnis zur Verfügung steht wie uns heute. Denkt daran, das wird beim Gericht ein Beurteilungskriterium sein. Das fünfte und letzte Prinzip des göttlichen Gerichts lesen wir in Römer 2, Vers 16, wo es heißt, an dem Tag, da Gott die Geheimnisse der Menschen richten wird durch Jesus Christus nach meinem Evangelium. Gott wird also nicht nur unsere offensichtlichen Taten richten, sondern auch unsere geheimsten und verborgensten Gedanken, Motive und Herzenshaltungen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Gott sehr auf unsere innere Haltung achtet. Zwei Menschen können nach außen hin dasselbe tun, jedoch aus völlig unterschiedlichen Beweggründen. Und wenn Gott sie richtet, berücksichtigt er dabei auch diese Beweggründe. Gehen wir nun weiter zu den einzelnen Phasen des Gerichts. Wie ich es verstehe, wird das Gericht in vier aufeinanderfolgenden Phasen ablaufen. Das erste Gericht ist der Richterstuhl Christi. Das griechische Wort Bema bezeichnet ein Podest, auf dem ein römischer Beamter zu Gericht saß. Pontius Pilatus saß auf seinem Bema, als Jesus zur Aburteilung vor ihn gebracht wurde. Vor dem Richterstuhl Christi werden ausschließlich Christen, also Gläubige, gerichtet werden. Gehen wir noch einmal zurück zu 1. Petrus 1, 17. Ich habe den Eindruck, dass Gott möchte, dass ich diesen Vers zweimal lese. 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Diese Worte richten sich an uns. Wir rufen den Vater an. Und in 1. Petrus 4, 17 lesen wir, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Wo fängt das Gericht an? Immer beim Haus Gottes. Immer bei den Leuten, die die meiste Wahrheit haben. Wenn nun das Gericht anfängt, werden die Christen als Erste gerichtet werden. Sie werden ein ganz spezielles Gericht bekommen. In Römer 14, 10 bis 12 heißt es, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir, Christen, werden alle vor den Richterstuhl Gottes, das Bema, gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Es gibt nur einen, über den du Rechenschaft ablegen musst, über dich selbst. Du musst nicht über mich oder deinen Pastor Rechenschaft ablegen und einige von euch verschwenden eine Menge Zeit damit, andere zu richten, obwohl ihr euch doch selbst richten solltet. Du selbst bist die einzige Person, über die du Rechenschaft ablegen musst. Und das wirst du ganz sicher tun müssen. Paulus sagt daher, also wird nun jeder von uns Christen, für sich selbst Gott Rechenschaft geben. In 2. Korinther 5, 10 greift er dieses Thema noch einmal auf. Denn wir Christen müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Wir alle müssen offenbar werden, heißt es hier entsprechend dem griechischen Urtext. Es wird keine Geheimnisse mehr geben. Alles wird bloßgelegt. Nichts bleibt verborgen. Und wir werden vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, um zu empfangen, je nachdem, wie wir auf Erden gelebt haben, sei es gut oder böse. Ich wies bereits darauf hin und wiederhole es noch einmal, es gibt kein Zwischending, sondern nur diese beiden Kategorien. Alles, was nicht gut ist, ist böse. Jesus sagte klar und deutlich, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Es gibt keine Neutralität. Jesus lässt die Neutralität keinen Raum. In Gemeinden gibt es viele Zaungäste. Ihr wisst, was ich mit Zaungäste meine, oder nicht? Leute, die nicht bereit sind, verbindlich zu sein. Sie stehen weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Sie tun nichts Gutes, würden jedoch auch nicht zugeben, dass sie etwas Schlechtes tun. Mein Kommentar dazu lautet, wenn der Heilige Geist in den Leib Christi kommt, setzt er mit als erstes diesen Zaun unter Strom. Dann musst du auf die eine oder die andere Seite hinunterspringen. Deshalb heißen viele Leute den Heiligen Geist nicht willkommen, weil er ihre Neutralität abschafft. Für den Heiligen Geist gibt es keine Neutralität. Halten wir nun kurz fünf wichtige Merkmale dieses Gerichts über den Christen fest. Das Gericht ist individuell. Jeder muss für sich selbst Rechenschaft ablegen. Es bezieht sich auf das, was wir im Leib getan haben, also darauf, wie wir auf Erden gelebt haben. Es gibt nur zwei Kategorien, gut oder böse. In 1. Johannes 5,17 heißt es, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Alles, was nicht rechtschaffen ist, ist sündhaft. Doch im Denken der Menschen hat sich eine vermeintliche dritte Kategorie eingeschlichen, die so viele in die Irre führt. Aber es gibt keine Neutralität. Das nächste Prinzip, das Gericht ist nicht zur Verdammnis. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir echte, aufrichtige Nachfolger Jesu sind, werden wir zwar gerichtet, aber nicht verdammt werden. Das Gericht dient dazu, unseren Dienst zu bewerten. Ich möchte euch an dieser Stelle drei Schriftstellen nennen, die euch hoffentlich ein wenig trösten. Einige von euch sehen nämlich ein wenig besorgt aus, was in meinen Augen jedoch nichts Schlechtes ist. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht verdammt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verdammt. Wer ein echter gläubiger Nachfolger Jesu ist, wird gerichtet, aber nicht verdammt werden. Dann sagt Jesus in Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Mit dieser Einleitung verleiht Jesus seinen Worten größtmöglichen Nachdruck. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und wird nicht in die Verdammnis kommen, sondern vom Tod zum Leben übergegangen. Und schließlich noch Römer 8, 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Hier ist also kein Gericht zur Verdammnis gemeint, sondern ein Gericht, das bewerten wird, wie du Jesus im Laufe deines Lebens gedient hast. Die deutlichste Beschreibung dieses Gerichts finden wir in 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 11. Paulus spricht hier über Gemeindebau und sagt, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er den Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Die New International Version sagt, wie einer, der den Flammen entkommt. Das sind also die zentralen Merkmale des Gerichts über den Christen. Zunächst einmal müssen wir auf das Fundament Jesus Christus gegründet sein. Es gibt kein anderes Fundament. Dann wird der Wert unseres Dienstes beurteilt werden. Dinge, die leicht zu bekommen sind, kann man ohne weiteres in großen Mengen vorweisen. Holz, Heu und Stroh. Doch das wird alles verbrennen. Dinge, die einen Wert haben, bekommt man nicht in großen Mengen. Gold, Silber, kostbare Steine. Manche Leute bewerten ihren Dienst lediglich nach Quantität, doch Gott legt andere Kriterien zugrunde. Ich hinterfrage mich ständig, was bringe ich hervor? Nur Holz, Heu und Stroh, das verbrennt? Was für eine Tragödie wenn man sein ganzes Leben lang für etwas gearbeitet und Dinge angehäuft hat und dann am Tag des Gerichts mit ansehen muss, wie alles vom Feuer hinweggerafft wird. Nichts bleibt übrig außer dem nackten Leben und du entkommst wie einer, der den Flammen entkommt. Ein sehr ernster Gedanke. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang einige Gedanken weitergeben, wie wir uns sicher sein können, dass unser Dienst die Feuerprobe besteht. Ihr könnt euren eigenen Dienst anhand der folgenden drei Kriterien beurteilen. Was sind deine Motive? Das einzige für Gott akzeptable Motiv ist, dass du etwas zu seiner Ehre tust. Im Leib Christi tun Menschen heutzutage viel zu ihrer eigenen Ehre. Meiner Beobachtung nach ist persönlicher Ehrgeiz von geistlichen Leitern derzeit das schwerwiegendste Problem im Leib Christi. Das ist zumindest meine persönliche Auffassung. Die größte Gemeinde, die längste Adressenliste, die meisten Wunder, all das wird verbrennen, wenn die falschen Motive dahinter stecken. Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Es gibt nur ein akzeptables Motiv für unseren Dienst, dass wir alles zur Ehre Gottes tun. Ich habe den Eindruck, dass ich hier eine kurze Pause machen soll. Denkt kurz darüber nach, was euch in eurem Dienst für Gott motiviert. Paulus sagt in Römer 12, 2, wir bräuchten eine Erneuerung des Sinnes. Der Unterschied zwischen einem erneuerten und einem nicht erneuerten Sinn ist folgender. Der nicht erneuerte Sinn fragt in einer bestimmten Situation, was springt dabei für mich heraus? Der erneuerte Sinn fragt, bekommt Gott dadurch die Ehre? Das ist eine völlig andere Motivation. Das gilt ganz besonders in der Ehe. Viele Ehen sind meines Erachtens unglücklich, weil darin der nicht erneuerte Sinn regiert. Jeder der beiden Partner denkt sich, was springt für mich dabei heraus? Werde ich dadurch glücklich? Das ist das beste Rezept für eine unglückliche Ehe. Das richtige Motiv lautet, was kann ich geben? Nicht, was bekomme ich, sondern was kann ich geben? Und wenn zwei Menschen zusammenkommen mit der Absicht, einander zu geben, wird ihre Ehe glücklich und erfolgreich sein. Das Entscheidende an allem ist die Frage nach den Motiven. Zweitens, wenn dein Werk die Feuerprobe bestehen soll, muss es im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes geschehen. Das ist die einzig akzeptable Grundlage. Jesus spricht in Matthäus 7 über jemanden, der auf Sand baut und jemanden, der auf einen Felsen baut. Am Ende sagt er, Matthäus 7, ich finde es im Moment schlecht. Matthäus 7. Aber ich komme schon hin. Verse 21. Das sind die Worte Jesu. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Den Willen des Vaters tun, das ist die einzig akzeptable Grundlage. Dann sagt Jesus etwas, an dem manche Leute Anstoß nehmen. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr, die ihr Gesetzlosigkeit praktiziert. Durch die Gnade Gottes hatte ich das Vorrecht, schon viele, viele Dämonen auszutreiben. Ich habe zudem schon einige ganz eindeutige Wunder erlebt. Ich habe häufig geweissagt, doch ich sage euch eins, meine Hoffnung auf den Himmel gründet sich nicht auf diese Dinge. Und jeder, der dies tut, ist in Gefahr, Es gibt eine Grundvoraussetzung, um in den Himmel zu kommen, den Willen des Vaters, der im Himmel ist, zu tun. Jesus sagt zu den Leuten, die Wunder gewirkt haben, weicht von mir, ihr, die ihr Gesetzlosigkeit praktiziert. Wisst ihr, viele von ihnen sind sich selbst Gesetz. Im Grunde tun sie nur, wonach sie sich fühlen, nehmen sich, was sie bekommen können, und ignorieren die großen, zentralen Prinzipien des Wortes Gottes. Ich könnte euch einiges darüber erzählen, doch das wäre vermutlich nicht sehr gewinnbringend. Erst vor kurzem schrieb ich einen Lehrbrief über Bileam, da mich diese Geschichte immens beeindruckt hat. Er war ein Mann mit fantastischen prophetischen Gaben, Worten der Erkenntnis und Worten der Weisheit. Er gab zahlreiche wunderbare Prophetien über das Schicksal Israels. Und dennoch ging er zugrunde. Er wurde vom Volk Israel hingerichtet. Wisst ihr, was sein Problem war? Er wird dreimal im Neuen Testament erwähnt und dabei kommt klar heraus, dass Bileams Motivation seine Liebe zum Geld war. Das kostete ihn seine Seele. Und wir müssen uns heute unbedingt fragen, ob die Liebe zum Geld unser Beweggrund ist. Ruth und ich proklamieren gern eine Bibelstelle, in der es heißt, viele verbreiten die Botschaft Gottes, wie man ein Geschäft betreibt. Eine erschreckende Aussage, nicht wahr? Das war zur Zeit des Paulus. Er sagt, dass es viele Leute gibt, die aus dem Evangelium Gewinn schlagen. Gott achtet auf unsere Motive. Drittens, das dritte Beurteilungskriterium ist die Kraft, durch die wir etwas tun. Paulus sagt in Römer 15, 18 bis 19, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes. Paulus sagt, nichts, was ich getan habe, ist der Rede wert, außer dem, was der Heilige Geist durch mich getan hat. Die Kraft des Heiligen Geistes ist die einzig akzeptable Kraft für den geistlichen Dienst. Ich wiederhole diese drei Anforderungen, die dein Werk erfüllen muss, um die Feuerprobe zu bestehen. Erstens, dein Motiv. Tust du etwas zur Ehre Gottes? Zweitens, tust du etwas im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes oder lebst du nach deinen eigenen Regeln? Drittens, arbeitest und dienst du in der Kraft des Heiligen Geistes oder mit deiner eigenen natürlichen Fähigkeit? Nun kommen wir zu zwei Gleichnissen Jesu, die zwei Sinnbilder für das Gericht sind. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, wie ich das aufbereite, aber ich denke, dass ich beide Gleichnisse lesen muss, auch wenn es eine Weile dauert. Das erste Gleichnis ist das von den anvertrauten Pfunden. Ein Pfund ist eine alte Währungseinheit. Dieses Gleichnis steht in Lukas 19. Dieses Pfund, um das es hier geht, ist eine sehr kleine Währungseinheit. Ich lese nun Lukas 19, 11 und folgende. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und dann wiederzukommen. Mit anderen Worten, es wird lange dauern, bis er wiederkommt. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde, jedem eins, und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Mit anderen Worten, macht Profit. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erführe, was an jeder erhandelt hatte. Gott wird von jedem von uns verlangen, dass er über seinen Dienst Rechenschaft ablegt. Der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du treuer Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Wie treu wir in diesem Leben unseren Dienst tun, gibt Ausschlag darüber, welche Position wir in der Ewigkeit innehaben und welche die Verantwortung wir im Reich Gottes werden übernehmen können. Und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er aber sprach auch zu diesem, und du sei über 5 Städte. Er sagt jedoch nicht, recht so, du guter Knecht. Sein Lob fiel etwas kleiner aus.